sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Dieser Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage Zwintertour und Umgebung. garagereusser.ch.
Ich war so froh, dass ich eine Diagnose hatte, weil ich gedacht habe, hey, ich kann endlich sagen, dass ich mir nichts einbilde und dass es nicht vom Stress kommt. Dass ich einfach krank bin. Und das war in dem Moment mega schön, auch wenn sich das völlig verrückt und krank anhört. Aber ich wusste jetzt, okay, es gibt einen Namen und jetzt kann man was machen, dachte ich.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Ruth, du solltest noch eine Viertelstunde Klavier üben. Meine Mami früher jeden Tag. Ich habe damals schon Klavier gespielt, aber sicher nicht länger als die Viertelstunde. Ja, ganz anders ist das bei meinem Gast heute, Verena Barbera. Sie hast als Mädchen gar nicht von den Instrumenten weggebracht. Und heute ist das noch genau gleich. Die Musik hat für sie und die Menschen, die heute zu ihr kommen, eine heilsame Wirkung, wie sie sagt. Die Verena Barbera zapft die noch so gern an, gerade weil ihr Leben auch schon mal an einem seitigen Faden gehangen ist und sie schon durch einen Haufen Schmerz durchgegangen ist. Ich bin zu ihr auf Schaffhausen gefahren. Da hat sie in einem wunderschönen Altbau mitten in der Stadt ein Musikatelier. Stimmig, schön eingerichtet, mit mega vielen Instrumenten. Da arbeitet Verena Barbera als Musiktherapeutin. Und da hat sie mich auch mitgenommen in ihre Lebensgeschichte. Schön bist du mit dabei bei dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stux. Verena Barbera, ich freue mich mega fest, dass ich da darf sein, in diesem wunderschönen Raum, mitten in Schaffhausen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also da innen, das ist ein Traum für Leute, die Musik lieben. Es hat so viele Instrumente, habe ich vorher der Verena gesagt, habe ich noch nie gesehen, auf einem Ort. Mega faszinierend, zum da sein, Verena. Danke vielmals, dass ich da darf sein.
Mhm. Herzlich willkommen.
Danke. Wie fühlst du dich da innen?
Es ist eine Oase, finde ich, für mich, so zum Erholen, natürlich auch zum Arbeiten, ist ja mein Arbeitsort in dem Sinn. Aber ich bin wahnsinnig gern hier, weil es so eine ganz besondere Atmosphäre hat und ich habe genug Auswahl für meinen Zeitvertreib. Wenn ich mal Lücken habe in meiner Agenda, kann ich einfach Musik machen und nach Lust und Laune meine Instrumente aussuchen.
Also das heisst ja, du kannst jedes Instrument deine spielen?
Ja, ich kann auf jedem Instrument einen Ton erzeugen, wie auch meine Klienten. Und beherrschen aber tue ich Klavier, Querflöte und Gitarre, so die Basics bei der Gitarre und Gesang. Genau.
Mhm. Mega schön. Was passiert da innen, wenn jetzt jemand zu dir kommt?
Es passieren ganz viele unterschiedliche Dinge. Vor allem, ich sag mal, passiert wie so eine Berührung durch die Musik. Wir reden über Themen, die den Klienten oder die Klientin beschäftigen. Und dann, manchmal haben sie schon einen Bezug zur Musiktherapie, weil sie schon stationär irgendwo gewesen sind, wo das Angebot war. Andere kommen aber sehr unvoreingenommen hier und sagen, ja, ich habe davon gelesen, ich guck mal, ob es was für mich ist. Und wir reden über die Themen oder über ein Thema und dann steigen wir eigentlich in die Musik ein. Ich leite dann wie so an, ich sage, ja, du kannst dir ein Instrument aussuchen. Manchmal ist das schon eine Überforderung, weil es wirklich viele Instrumente hat. Und
kann ich mir vorstellen, ja, genau.
Ja, und ich weiß aber am Anfang schon, so welche Instrumente eignen sich gut für den Einstieg, die auch schnell zu einem Ergebnis, sag ich mal, kommen, wo auch der Klient oder die Klientin das Gefühl hat, okay, ich kann hier ja wirklich schon spielen, ohne dass ich jetzt eine musikalische Grundausbildung habe. Und dann, ja, machen wir gemeinsam Musik, steigen so richtig ein in die Musik und da begegnen wir uns eigentlich drin und da passieren noch ganz viele Dinge, unausgesprochene Dinge und nach einer Musiksequenz wird dann auch darüber gesprochen, was hat das ausgelöst, welche inneren Bilder kamen. Das ist ja ganz oft so, dass wir, wenn wir Musik hören oder Musik machen, an irgendwelche Orte gehen oder dass in uns wie Bilder losgelöst werden oder Gedanken kommen, wo man denkt, hey, was hat das denn jetzt zu tun? Warum denke ich jetzt an eine Luftmatratze, wo ich drauf liege, auf dem Meer treibe, wo es mir aber gerade überhaupt nicht nach entspannen ist, sondern ich völlig irgendwo anders bin sozusagen. Und das ist mega, ja, mega schön. Und eben, ich begleite auch Patienten im Palliativbereich, im Sterbeprozess. Und da hat das nochmal eine ganz andere Begegnung am Lebensende, so eine Bilanz ziehen, gleichzeitig was ein ganz fest trostspendendes Medium ist, die Musik, und wo auch Versöhnung stattfindet zwischen den Angehörigen und den Patienten.
Du sagst ja von dir, dass das deine Berufung ist, dass du das kannst leben da, gell?
Mhm, absolut, ja.
Mhm. Warum? Warum würdest du das sagen?
Ja, weil, da muss ich ein bisschen ausholen, ich habe in Deutschland, also ich komme aus Deutschland, ich habe dort Filmmusik studiert und Komposition mit der Idee, dass ich mit Musik Menschen verändern möchte. Da war ich noch sehr optimistisch, dass ich Menschen verändern kann. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, nee, ich kann ja niemanden verändern. Veränderung muss ja von sich selbst kommen. Wenn man sich verändern will, dann verändert man sich und sonst lässt man es sein. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte mit der Musik bewegen. Ich möchte hinführen zu einem Prozess, dass man doch sich verändern möchte, wenn man das wirklich möchte. Genau. Und dann habe ich aber gemerkt, im Filmbusiness ist das in der ganz, also geht es um was ganz anderes, und habe dann Erzieherin gelernt, Sozialpädagogin, und dachte, ja, dann mache ich halt bei den Kindern, bei den Jugendlichen, dann mache ich das halt eben da.
Mhm.
Also einfacher geht's ja nicht sozusagen, weil dort sind ja die Kids, die Teenies, die ihre Themen haben. Musik spielt da sowieso eine Rolle. Beschallt ist ja fast jeder heutzutage von uns, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das über den Weg. Bin ja musikalisch genug, um das irgendwie mit einzubeziehen. Und habe dann aber immer noch gemerkt, es geht in die Richtung, aber es ist noch nicht das, wo ich hin soll. Und habe dann in meiner Heimat ein Buch gekauft von Leo Bigger, das heißt Adlerauge, wo es um Vision geht, wo du quasi deine Vision malen sollst und wie ihr arbeitest. Und ich habe das Buch bis heute nicht fertig gelesen, aber die ersten 5 Seiten habe ich gelesen.
Nur, okay.
Und auf den ersten, irgendwie eine der ersten Seiten war, dass ein Bilderrahmen ist, wo du malen solltest, was deine Vision ist. Und das fand ich schon sehr herausfordernd, weil ich möchte ja die Dinge sehr gerne sehr richtig machen und man soll auch erkennen, was ich dort male. Das war schon schwierig für mich. Aber ich dachte, komm, es ist ja mein Buch, es ist ja egal, was andere denken.
Mhm.
Und habe da schon gedacht, boah, so ein Musikraum mit Jugendlichen oder mit Menschen, wo man Musik machen kann. Es muss nicht unbedingt eine Band sein, aber einfach so ein Begegnungsraum. Und ich hatte damals mit 16 schon so eine Mini-Musikschule gehabt, wo ich zu 10 Schüler hatte. Da kam so ein bisschen der Wind von da sozusagen. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung als Erzieherin, ich war im Abschlussjahr, und habe dann gedacht, ja, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Immer dasselbe, in derselben Institution, mit oder im Kindergarten oder mit Jugendlichen ist zwar cool, aber ich habe das Gefühl, dass das ist noch nicht, immer noch nicht so der Ort. Und bin dann diesem Bild nachgegangen und dachte, ja, welcher Beruf passt denn zu dem Bild? Und Musiklehrerin wollte ich nicht werden. Das ist wieder zu viel Vorgabe sozusagen. Und dann kam ich über Umwege, kam jemand aus meiner damaligen Gemeinde zu mir und sagte, ja, es wäre doch Musiktherapie, wäre doch was für dich. Und ich so, ja, also, nee, sicher nicht. Ich mache doch keine Therapie. Musiktherapie, was ist das denn überhaupt? Das kann man doch bestimmt nicht ernst nehmen. Also all das, wo ich heute als berufstätige Musiktherapeutin drinstehe, habe ich damals gedacht.
Mhm. Ist gar nicht möglich oder ist nicht ernst genug.
Richtig, ja? Genau. Das ist immer heute noch ein großes Thema.
Mhm.
Und ja, und dann habe ich mich ein bisschen informiert und dachte, ja, das hört sich noch cool an. Und dann habe ich gegoogelt, und in der Schweiz konnte man Musiktherapie studieren, in Deutschland auch. In Deutschland ist es aber Vollzeitstudium, und das wollte ich nicht. Ich wollte, wenn ich schon am Arbeiten war, wollte ich generell schaffen und dann quasi meine Erkenntnisse mit in die Arbeit direkt umsetzen und nicht noch warten müssen sozusagen. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, dann bewerbe ich mich einfach mal in der Schweiz, und ist ja ein Wochenende im Monat, da kann ich ja in Deutschland wohnen bleiben und mal kurz so für ein paar Stunden in die Schweiz fahren, das geht ja. Und ich habe den Studienplatz bekommen Aber ich habe in Deutschland keine Arbeit mehr gekriegt, weil es hieß ja, sie studieren in der Schweiz. Das bringt uns ja nichts.
Ach so.
Dann bin ich ausgewandert.
Und zwar mit ganz wenig, gell?
Mit ganz wenig.
Vollgasrisiko.
Ja, also mit keinem Vermögen im Hintergrund. Ich habe wirklich nichts gehabt und wusste, wo ich in die Schweiz kam, wo ich das Studium gemacht habe, wusste ich, dass es, ich werde selbstständig sein, ich werde meinen Raum haben mit Instrumenten und mit Patienten und ich werde als Musiktherapeutin arbeiten.
Einfach, das ist so eine innere Gewissheit gewesen, oder wie?
Ja, richtig.
So eine Überzeugung. Einfach auch, den Bilderraum ein bisschen, oder? Das hat es ausgelöst.
Mhm. Und auch, dass ich in der Entstehungsphase von der Praxis, in der Planungsphase, haben sehr, sehr, sehr viele, außer mein Mann, haben eigentlich alle gesagt, Verena, du spinnst doch, du brauchst 30.000 Franken, du hast es nicht. Wer soll dir denn das Geld geben für einen Beruf, den man belächelt? Mach doch bitte was Ordentliches oder lass dich anstellen, mach doch irgendwas, wo du mehr Sicherheiten hast.
Mhm.
Und ich wusste, nein, ich verstehe die Argumente. Es gab genug Zweifel oder Momente auf der Autobahn, wo ich gedacht habe, wie blöd bin ich denn? Warum mache ich das denn?
Mhm.
Warum tue ich mir das an, diesen Stress? Aber es war, ich wusste, in mir war so eine Stimme von Verena, das ist dein Weg, du musst den einfach gehen und das wird Erfolg haben. Also Erfolg ist ja ein sehr breites Wort, aber oder eine breite Definition, aber es ist das, was ich machen soll. Und dann habe ich das gemacht.
Und jetzt sind wir da und ja. Es läuft. Und du hast deine Leute, die kommen und ja. Kannst ganz vielen Menschen helfen.
Mhm.
Mega beeindruckend. Und Verena, ich will mega gerne ein bisschen zurück in deine Kindheit. Du hast eben gesagt, du bist in Deutschland aufgewachsen und Musik ist schon sehr früh wichtig gewesen. Also du bist schon früh auch ins Klavier. Was heisst das? Wann hast du angefangen, Klavier zu spielen?
Ich habe vor dem Klavierspielen tatsächlich, habe ich schon Querflöte angefangen mit 5.
Ah, wow, okay.
Mhm.
Das ist wirklich früh.
Das war wirklich früh. Und dann habe ich aber mit, wie alt war ich jetzt? Ich war, glaube ich, 7. Ja, genau, 7 Jahre. Mit 5 Querflöte, mit 7 Klavier.
Mhm. Und hat dir das dort schon etwas gegeben, weißt du? Dass du schon gemerkt hast, oh, da kann ich etwas ausdrucken oder das gefällt mir mega.
Ja, ich fand es einfach mega schön. Ich wollte immer in die Querflöte singen, weil es war so, die Töne der Querflöte fand ich so brillant, so mega schön. Und dachte, ja, aber oh, so eine Zweitstimme dazu singen, und das hat sich halt mega komisch angehört. Und dann habe ich auf dem Klavier habe ich so die Grundsachen gelernt und dann habe ich am Klavier halt eben dann angefangen zu singen. Was ich nämlich bei der Flöte konnte, musste ich dann halt natürlich am Klavier machen.
Mhm.
Und da, ja, es hat mich mega viel begleitet und ich habe jeden Tag mehrere Stunden Klavier gespielt. Also eigentlich immer nur Klavier, Querflöte war dann nachher noch so ein, okay, ich habe das jetzt angefangen, da war ich auch nicht so schlecht drin. Das heißt, ich musste auf meinem Standard auch bleiben, meine Partituren üben, aber das Klavier war mehr so der Ausdruck und die Querflöte war die Profession sozusagen.
Verrückt, oder? Weil ich einen Sohn, der ist jetzt 10 und der spielt Klavier und dann muss ich ihm immer wieder sagen, komm jetzt, geh noch ein bisschen spielen und die Vorstellung, dass man dann stundenlang spielt, einfach weil es einem so gefällt, das heisst definitiv etwas. Du hast aber einen Leistungssport gemacht, also du warst sehr ein aktives Kind gewesen. Du hast Tischtennis gespielt und zwar wirklich sehr gut. Wie merkt man, dass man das liebt? Ping-Pong, sagen wir ja da.
Also ich hatte zweimal Training und dann hat man halt recht schnell schon Turniere und so und da merkt man ja dann, wo man landet von der Platzierung. Und ich war recht vorne mit dabei und kam dann auch noch in so Kadertrainings. Das sind so Trainings, die außerhalb von unserem Verein stattfanden, wo die besseren Spieler gefördert wurden, um noch besser zu werden. Und da hatte ich dann schlussendlich 3 bis 4 Mal die Woche Training und dann noch Turniere am Wochenende, je nach Saison. Und 2 Mal Instrumentalunterricht die Woche.
Also langweilig ist der kleine Verena sicher nicht geworden.
Hey? Nein.
Dann ist aber etwas passiert bei dem Tischtennis, wo dich bis heute begleitet. Und zwar hast du einen mega verhängnisvollen Unfall gehabt, gell? Was ist da passiert?
Ja, es war eigentlich, wortwörtlich bin ich dumm gelaufen.
Mhm.
Das Sprichwort kommt nicht von ganz ungefähr, oder wie man das sagt. Wir haben ein Aufwärmtraining gehabt, wie immer im Tischtennis. Und dann hatte ich aber schon den Verein gewechselt und in meiner Mannschaft war eine junge Frau, die, oder wir waren Kinder, genau, wir waren Kinder, also ein Mädchen. Ich habe mich mega gut mit ihr verstanden und sie war aber besser als ich. Sie war in der Mannschaft höher, sie hatte auch die schlankere Figur als ich. Ich bin dann auch in die Pubertät gekommen, mein Körper hat sich verändert und fand das nicht so ganz cool. Und sie war einfach so, wo ich gedacht habe, oh, so wäre ich auch noch gern. Mhm. Und dann hatten wir die Aufgabe, einen Sprint zu machen und auf diese dicken Matten zu springen, auf diese blauen. Und ich habe mir so eine Vorstellung gemacht, wie ich das mache. Und da, sie ist vorgelaufen und sie hat das ganz anders gemacht als ich. Und dann dachte ich ja, also wenn die das kann, dann kann ich das auch. Also mache ich das nach. Und beim Nachmachen bin ich so dumm gelaufen und dumm gelandet auf der Matte, dass ich mir den Arm mehrfach gebrochen habe. Und das passiert eigentlich nicht auf den Matten, hat der Arzt gesagt. Das gibt's ganz selten. Und bei mir hat's halt funktioniert, dass es gebrochen ist. Und ja, und dann gab's insgesamt 7 Operationen. Schlussendlich bis 2016 hatte ich noch Operationen, immer wieder Korrektur-OPs. Ich habe 2 Schrauben drin und der Unterarm ist mir gebrochen worden. Also die Elle wurde zum Teil entnommen, dass ich meinen Arm wieder bewegen kann, weil der so kompliziert gebrochen war, dass da halt Blockaden vom Bewegungsablauf waren. Und dann war auch Tischtennis, habe ich dann nicht mehr gespielt. Ich habe auch viel Pause gemacht mit Sport, habe mich dann noch mehr in die Musik vertieft.
Okay, das ist aber gegangen, Musik. Ist das nicht auch ein Problem?
Einarmig ging schon am Klavier.
Okay, ja, ich, aber man braucht ja beide.
Ja, es ging irgendwie. Es war sehr, sehr schwierig für mich. Es war wirklich eine rechte Belastung für mich. Ich habe dann noch Abitur gemacht und da war es auch sehr, sehr schwierig, so das auszuhalten. Andere können jetzt Vollgas geben und teilweise Musik studieren und ich spiele mit 6 Fingern sozusagen. Oder kann nur so maximal eine Stunde Klavier spielen und mehr nicht. Und wenn ich wollte Musik studieren und da übst du am Tag 8 Stunden und das wusste ich, das werde ich nicht mehr können.
Krass, also das ist ein rechter Schnitt gewesen in deine Träume. Also recht heftig, oder? Für so einen jungen Mensch. Was hat das mit dir gemacht?
Also ich glaube, ich hatte schon damals eine Depression. Ich habe einfach da nicht so drauf gehört oder habe das halt viel auch mit der Musik versucht zu durchleben. Was für mich auf jeden Fall eine mega Hilfe war, war mein Glaube, weil ich wusste, es hat irgendeinen Sinn, warum auch immer. Und ich verstehe den Sinn zwar nicht so ganz, aber mir hat es Kraft gegeben zu wissen, da ist ein Gott, der meine Situation kennt und sieht. Und er wird wissen, wo ich in 5 Jahren lande und ich weiß es nicht. Und das hat mir irgendwie so einen Trost gegeben. Und ich hatte einen Coach oder so, keine Ahnung, hat sich irgendwie so ergeben. Der hat dann gesagt, Verena, du kannst noch Musik machen, aber du musst herausfinden, wie du mit deiner Einschränkung anders Musik machen kannst. Also er hat mich eigentlich motiviert, nicht aufzugeben, weil ich war sehr, sehr oft am Punkt, dass ich gesagt habe, dann höre ich einfach auf. Und andere sagten, ja, aber du bist ja nichts ohne die Musik. Und dann dachte ich, kann ja auch nicht sein, weil, also ich bestehe ja schon noch aus mehr als nur aus der Musikbegabung, die ich habe. Und das hat dann auch wieder zu denken gegeben, wo ist meine Identität, wer bin ich mit Musik, wer bin ich ohne Musik.
Würdest du sagen, hat sich weitergebracht, so in der Identität hinein?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ein Gewinn quasi aus dem Schweren raus. Hey, es ist ja heute immer noch nicht gut mit dem Arm. Also eben, du hast gesagt, 2016 hast du die letzte Operation gehabt, aber du hast immer wieder Schmerzen und du musst auch in die Physio. Und es gibt wie also Prothese, das Wort ist im Raum. Also das kann sein oder es wäre wie eine Möglichkeit, dass du eine Prothese bekommst. Also kannst du dem etwas sagen? Das ist ja recht heftig.
Ja, also medizinisch gesehen ist mein Arm in einem schlechteren Zustand als zum Zeitpunkt der Korrektur-OP sozusagen. Und es ist ein absolutes Wunder, dass ich relativ schmerzfrei bin. Also ich bin nicht 100% schmerzfrei. Ich habe immer mal wieder Probleme damit. Aber eigentlich rein vom Bild, vom Befund her, vom klinischen Befund, müsste ich eigentlich extreme Schmerzen haben. Und die habe ich nicht. Die habe ich eben nur phasenweise. Und dann weiß ich, okay, das geht dann vorbei manchmal. Ich muss dann eine Schiene anziehen und den Arm schonen. Und die Ärzte, mit denen ich jetzt unterwegs bin, die haben gesagt, man kann nichts mehr machen, außer eine Prothese einsetzen, unter der Haut sozusagen, die dann das Handgelenk, also die den Ellen- und den Speichenkopf ersetzen.
Ach so, das wäre nicht der ganze Arm oder so.
Das wäre quasi ein Teil vom Unterarm, okay, würde ersetzt werden.
Okay.
Aber der große, große Nachteil ist, dass die Prothese maximal 10 bis 15 Jahre hält, weil die Patienten, die sie eingesetzt bekommen, über 60 sind. Und da hat man halt irgendwann, also man hat wie keine Nachbefunde, weil sie sterben und irgendwann, ja, man macht bei einem 80-jährigen Patienten keine neue Armprothese. Das hat der Arzt gesagt, das rentiert sich nicht.
Mhm.
Und ein anderer Nachteil ist, die Handprothesen auf dem Markt, die reduzieren sich von Jahr zu Jahr, weil der Bedarf nicht so da ist. Und ich bin eine der jüngsten Patienten weltweit mit der Situation, die ich habe. Und der Arzt sagt, ich soll einfach, solange es geht, ohne Prothese leben und muss mein Alltag, mein Leben sozusagen ein bisschen drumherum basteln mit der Belastung, mit dem Heben, genau, und einfach nicht hinfallen. Das wäre äußerst schwierig.
Also es heisst auch wirklich kein Sport in dem Sinn oder kein Sport, wo da die Gefahr birgt, dass du umgehen kannst.
Mhm. Also Skifahren habe ich eine Zeit lang gemacht, aber mache ich nicht mehr, obwohl ich es mega gern machen würde, weil das Risiko ist schon sehr hoch dort.
Mhm.
Und Schlittenfahren auch sehr bedacht.
Hey, das ist nicht der einzige Schmerz, der in dein Leben gekommen ist als junge Frau. Du hast als junge Frau auch ganz fest Schmerzen bekommen, wenn du deine Periode gehabt hast, gell? Oder auch sonst. Also einmal nochmal ein grosser Schmerz, der in dein Leben gekommen ist, schon in den jungen Jahren, gell?
Mhm. Also ich dachte immer, ist das normal, dass man Schmerzen hat als Frau? Und meine Ärztin damals, die hat gesagt, ja, hast halt so viel Stress, wenn ich den Leuten, das ist begegnet mir bis heute, wenn ich den Leuten erzähle, was ich mache, halten alle die Hände über den Kopf und sagen, was machst denn du? Du lebst ein Leben von drei Menschen. Aber es ist halt meine Pace, meine, ja, ich mache das halt gern und das brennt mich auch nicht aus. Und klar, ich habe nicht unbegrenzt Energie, aber ich habe es immer, ich muss wirklich sagen, bis heute, ich hasse es, wenn Menschen sagen, ihr, du hast Schmerzen wegen dem Stress. Und da denke ich so, ja, du hast keine Ahnung, was es heißt, Schmerzen zu haben. Und klar, Stress hat auf jeden Fall die Auswirkungen auf das Immunsystem, auf die Schmerzempfindsamkeit. Das weiß ich, das erlebe ich selbst natürlich am eigenen Körper und auch bei meinen Patienten. Aber ich habe ganz eine blöde Diagnose bekommen vor 6 Jahren, und zwar habe ich Endometriose, ist ja mittlerweile auch schon im Umlauf, das Wort. Aber ich habe es so stark, dass ich oft umgefallen bin und zusammengebrochen bin, wenn ich die Schmerzen hatte. Und es hieß immer, ja, du musst halt, wenn du deine Mens hast, musst du halt laufen gehen, du musst dich bewegen, du darfst nicht liegen. Aber ich konnte nicht aufstehen, das ging nicht. Und ich habe jahrelang ganz viel Schmerzmittel genommen und das hat meinem Körper auch geschadet. Ich hatte jetzt keine Abhängigkeit zum Schmerzmittel, aber ich hatte in dem Sinne Abhängigkeit. Ich musste, wenn ich aus dem Haus gehe, musste ich wissen, ich habe meinen Stock an Medikamenten dabei, wenn irgendwas ist, dass ich was nehmen kann. Weil ohne Medikamente, wenn so eine Schmerzattacke kommt, dann werde ich ohnmächtig oder ich erbreche, weil ich es nicht aushalte.
Also das sind schon so Unterleibskrämpfe, oder? Wo man so ein bisschen, also das kennt man ja als Frau, oder? Je nachdem, dass man eben Schmerzen hat, wenn man seine Tage hat. Aber ist das wie so, also wie muss man sich das vorstellen?
Wie wenn du ein Kind auf die Welt bringst?
Nein, echt? Okay.
Ja. Ich saß damals, wo ich unseren Sohn geboren habe, ich saß noch im Wartezimmer, ich hatte schon die ersten Wehen und saß da und denk so, nein, das kann jetzt nicht sein. Also meine Wehen, die ich hatte, bis ich auch im Kreißsaal war und so, die Wehen, die sind identisch zu meinen Mensschmerzen. Und ich habe gedacht, das ist ja nicht, das kann ja nicht wahr sein, dass ich jeden Monat geburtliche Wehen hatte, sozusagen vom Schmerz. Und unter der Periode quasi hat sich halt die Gebärmutter immer so fest zusammengezogen oder mittlerweile auch unabhängig von meinem Zyklus habe ich Krämpfe bekommen, dass die Gebärmutter sich so fest zusammengezogen hat, dass halt wirklich, ja, es hat mir alles oder es tut mir alles weh. Sie ist auch teilweise, die Gebärmutterwand ist mit dem Darm verwachsen.
Die Eierstöcke sind betroffen. Das ist nochmal ein anderer Begriff, gell? Nochmal eine andere Diagnose.
Genau, in der Gebärmutter die Endometriose, die ist die Adenomyose. Mhm. Und außerhalb der Gebärmutter ist die Endometriose. Also das ist, man kann sich das eigentlich wie Krebs vorstellen, so wie so kleine Zellen, die außerhalb der Gebärmutter sich festsetzen und mit dem Zyklus der Frau quasi anfangen zu bluten und Schmerzen zu verursachen. Und das habe ich sowohl im Bauchraum als auch in der Gebärmutter selbst. Als ich dann in der Schweiz war, bin ich vom Auto nach Hause, auf dem Weg nach Hause bin ich zusammengebrochen und bin auf allen Vieren nach Hause gekrochen. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat.
Ja, wie man eben das Kind überkommt, oder?
Ja.
Ist schon ein ähnlicher Zustand, ja.
Ja, und ich habe dann noch eine Novalgin-Flasche gehabt, also Tropfen. Hm. Ich habe die einfach aufgemacht und in den Mund getan und habe gedacht, ich nehme einfach mal gucken, wie viel da jetzt reinkommt, dass ich einfach keine Schmerzen mehr habe.
Krass, ja.
Und dann habe ich eine Ärztin gefunden in Winterthur. Und ich habe ihr das erzählt und sie so, ja, sie haben Endometriose. Ich so, was? Also,
bis dort hast du selber keinen Namen für das gehabt.
Mhm. Ja. Ich war so froh, dass ich eine Diagnose hatte, weil ich gedacht habe, hey, ich kann endlich sagen, dass ich mir nichts einbilde und dass es nicht vom Stress kommt. Dass ich einfach krank bin. Und das war in dem Moment mega schön, auch wenn sich das völlig verrückt und krank anhört. Aber ich wusste jetzt, okay, es gibt einen Namen und jetzt kann man was machen, dachte ich.
Findet euch ein neues Wunschauto. Ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra. Wir haben für euch über 100 Lagerfahrzeuge parat. garagereusser.ch/fahrzeug. Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Eure Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch/fahrzeug.
Ja, wir reden nachher noch gerade darüber, was du da auch für eine Behandlung bekommen hast. Es gibt noch etwas, was ich mega schwierig finde. Du hast dann so Aussagen auch zu hören bekommen. Also du hast vorher etwas erzählt von deinem Glauben, dass du einen recht starken Glauben an Gott hast oder sicher gehabt hast. Und dann hast du Aussagen gehört, wie, kann ich das richtig lesen, dass du nicht richtig glaubst oder dass du Fehler gemacht hast im Glauben? Oder wie ist das genau gewesen? Was hast du da zu hören bekommen?
Also man hat natürlich mitbekommen, dass es mir nicht gut ging, immer mal wieder. Und dann haben Leute zu mir gesagt, ja, komm, hey, ich bete für dich. Ich so, ja, bitte, weil ich weiß auch nicht, was mir noch helfen könnte. Und dann kamen dann Christen, die gesagt haben, ja, ich habe den Eindruck, und das ist immer so ganz, ganz gefährlich, finde ich, oder man muss das wirklich mit Bedacht sagen. Es kamen Christen, die sagen, Verena, ich habe den Eindruck von Gott, dass du eine Sünde in deinem Leben hast, die du endlich bekennen sollst, dann hören die Schmerzen auf. Andere haben gesagt, du glaubst nicht genug und wenn du endlich mal regelmäßig in der Bibel liest oder mal richtig glaubst, dann hast du auch keine Schmerzen mehr. Gott will dir was dadurch zeigen. Und ich dachte so, dann muss ich ja wirklich verdammt sein, wenn ich ja schon die Hand habe, die kaputt ist. Dann noch das mit diesen Schmerzen, wo ich ja damals nicht wusste, dass es eine Krankheit ist. Da muss ich ja wirklich ein schlimmes Kind sein. Und ich wusste nicht, was ich gemacht habe, was so schlimm ist. Es kam dann so weit, dass ich überlegt habe, ja, habe ich zu wenig Respekt meinen Eltern gezeigt? Habe ich zu oft, nein, ich will das nicht machen, gesagt? Oder hätte ich öfter daheim meine Mama und im Haushalt unterstützen müssen? Also es sind dann wirklich so banale Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, also wenn das der Gott ist, an den ich glauben soll, dann nicht. Glaube ich, kann ich nicht vorstellen. Das hat nicht so zu dem gepasst, wo ich eigentlich angenommen habe, dass das Gott ist. Und habe dann erst mit dem Wegzug in die Schweiz, das war dann fast 10 Jahre später, habe ich dann eben so einen Restart gemacht, wie das halt ist, wenn man mal gerade so das Land verlässt. Und habe dann gemerkt, okay, der Gott, an den ich glaube, der ist gut für mich so, wie ich das auch damals schon geglaubt habe. Und Menschen sagen einfach Dinge, die manchmal auch nicht stimmen. Mhm. Und ich habe für mich dann gelernt, ich prüfe die Sachen, die man mir sagt. Ich prüfe auch meine Worte, die ich sage. Und das gelingt mir auch nicht immer, alles richtig zu sagen. Aber so Mutmaßungen zu stellen, das ist mir ganz wichtig gewesen, dass ich das nicht so mache. Und dass ich vor allem, wenn jemand Schmerzen hat, wenn jemand ein Leid hat, in dem begegnen und sage, hey, wenn Gott das will, dass du geheilt wirst, wirst du geheilt. Und sonst soll er dir einfach die Kraft geben, damit umzugehen. Und ja, dir die Gewissheit geben, dass er das sieht, wo du drin stehst. Und mir hat immer der Vers von Korinther mega die Stärke gegeben, wo es heißt, dass Gott niemals eine Prüfung geben wird, die über deine eigene Kraft hinausgeht. Und es gibt Schicksalsschläge, die sind fürchterlich, da passen Bibelverse auch nicht drauf. Also man kann sich auf jede Lebenssituation übertragen, meiner Meinung nach. Aber für mich in meiner Situation hat mir das ganz viel Kraft gegeben, weil ich wusste, okay, ich werde daran nicht zerbrechen, ich werde daran nicht sterben sozusagen. Und ich habe die Kraft, die Krankheit oder mit der Krankheit umzugehen. Zu besiegen wäre noch viel schöner, aber genau, es geht halt nicht alles. Aber ich werde die Kraft haben, einen Umgang mit dieser Erkrankung zu finden oder auch mit meinen Schmerzen, auch mit dem Arm.
Und du hast dich an dem Gott festgehalten, also du hebst ja ihm fest bis heute. Weißt du, wie bringst du das denn zusammen, das Leiden, wo du ja immer noch drin steckst, zum Teil?
Puh, ja. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zusammenzubringen. Es gibt auch oft Phasen, wo ich sehr frustriert bin und wo ich denke, das darf doch einfach auch mal aufhören. Ich will nicht immer kämpfen müssen. Ich will nicht so oft geschwächt sein. Es gibt viele, viele Tage in der Woche oder auch, also es gibt Phasen, wo ich wochenlang Schmerzen habe, wo auch keine Schmerzmittel helfen, wo ich einfach fix und fertig bin. Und das ist so ein Zustand, mit dem kann ich ganz schlecht umgehen, weil es für körperliche Schwäche, weil der Körper permanent am Schaffen ist innerlich gegen Entzündungen, für das gibt es keine Tablette. Es gibt Schmerztabletten, es gibt Antidepressiva, es gibt ja 100.000 Tabletten, aber für eine grundlegende Schwäche, die existiert, weil der Körper selbst an den Grenzen ist, dafür gibt es nichts. Und das finde ich recht schwierig, weil mein Alltag geht trotzdem weiter. Meine Patienten haben auch das Recht, wenn sie da sind, dass ich auch da bin, dass ich präsent bin, dass es mir gut geht. Und das ist immer sehr intensiv für mich, dann die Kraft zu haben, dann auch parat zu sein. Bisher hat das immer gut geklappt. Wenn es nicht klappt, dann bin ich krank, dann ist es so, ja. Aber das ist jetzt außerhalb der meine Arbeitszeit ist, das habe ich schon Zeit, mich zu erholen. Und im Moment ist es auch vom Behandlungsaspekt her, ist es auch jetzt so auf dem Weg, dass ich sagen kann, ich sehe langsam ein Licht am Ende vom Tunnel.
Also man kann es doch irgendwie behandeln.
Also heilen kann man es nicht. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten wie Hormonpille, die vertrage ich aber nicht. Dann gibt es die Spirale, die man bekommt, gerade bei der Adenomyose, weil ja die Herde in der Gebärmutter drin sitzen und da ja eines der Hauptschmerzfelder ist bei mir. Und dann gibt es noch viele Methoden, die jetzt nicht von der Schulmedizin herkommen, sondern vom Komplementärbereich mit Ernährungsanpassung und viele Physio-Beckenboden-Physiotherapie, Ergotherapie, was auch immer. Nein, nicht Ergotherapie, das ist für die Hand. Aber die letzte Station ist tatsächlich die Entnahme der Gebärmutter. Und bei mir ist das jetzt nicht gerade in fixer Planung, aber es ist schon mal in meinem Hinterkopf, wenn sich der Zustand jetzt nicht verbessert durch die nächsten Behandlungsschritte, die geplant sind, dann ist das halt eine Option, die wir in Betracht ziehen, ja.
Was sehr, sehr schwierig war, auch für dich, war, dass man dir gesagt hat, du und dein Mann, ihr werdet Mühe haben, gerade auch wegen dieser Erkrankung, aber auch wegen der Erkrankung, die dein Mann hat, dass ihr wahrscheinlich kein Kind werdet überkommen. Also es war nur mal so ein Schlag ins Gesicht. Richtig, richtig schwierig, wahrscheinlich das zu verdauen, oder?
Ja, aber andererseits muss ich sagen, es war in mir schon, irgendwie wusste ich das, dass es schwer sein könnte. Man hat mir das jetzt zu dem Zeitpunkt noch nie ganz klar gesagt, aber ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen, man liest und hört ja auch von Betroffenen. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, dann soll das halt nicht sein. Und es gab auch Momente, wo ich mich nicht freuen konnte, wenn Kolleginnen von mir Kinder bekommen haben, wo ich gedacht habe, ja, es wäre ja auch schön, wenn es einfach so klappen könnte, ohne mal Schmerzen haben, ohne irgendwelche Diagnosen. Und für uns war es ein langer Prozess. Wir haben das schon früh besprochen. Ich habe das von Anfang an auch meinem Mann gesagt, dass es sein kann, dass es schwierig sein könnte, aber dass es jetzt gar nicht geht, davon habe ich jetzt nicht gesprochen, weil das gar nicht gibt's nicht.
Oder geht nicht. Gibt nicht. Das ist genau. Sehr schön. Ja, genau.
Und dann haben wir uns wirklich lange auseinandergesetzt mit dem Thema von der Kinderlosigkeit. Wie gestalten wir unser Leben? Wie wollen wir auch trotzdem prägend sein für andere Kinder, für andere Familien? Und dann haben wir ein Jahr dafür gehabt und haben gesagt, okay, wenn Gott das für uns nicht so vorgesehen hat, dann wird er sich was dabei denken. Und für uns ist das in Ordnung. Wir können damit gut umgehen. So, oder in dem Moment, wo wir das Jahr dazu hatten. Und ein halbes Jahr später war ich plötzlich schwanger.
So schön, ich habe gerade Hühnerhaut. Das ist schon.
Und das war ein bisschen krass, weil wir haben uns ja erst entschieden. Wir haben uns voll mit dem Gedanken befasst, wir können keine Kinder kriegen. Und das war irgendwie auch so, boah, krass, uns steht die Welt offen. Also wir können nicht alles machen, aber wir können so vieles machen. Und dann auf einmal schwanger und wir so, oh, jetzt müssen wir nochmal kurz unser Konstrukt vom Leben überdenken und neu ausrichten.
Ja.
Wir haben uns trotzdem sehr, sehr gefreut über das Wunder, weil es wirklich ein Wunder ist. Weil meine Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, war unter 1%, weil die Endometriose meine Eierstöcke angegriffen hatte und und die Adenomyose so ausgeprägt war, dass ich eigentlich fast nichts einnisten konnte. Und dass es dann trotzdem ging und also es ist unglaublich. Ja.
Krass, mega schön. Du strahlst über alles. Genau, der kleine Zwerg ist jetzt 2,5, gell? Und bringt ganz schön ein Leben in Bude in mich an.
Ja, definitiv, ja.
So gut. Ja, und gleich, gell? Also, dass er da ist und dass du noch da bist, das ist auch ein Wunder. Also, kommt nochmal so eine heftige Geschichte, wo ich schon beim Lesen von deiner Geschichte, habe ich schon ein paar Mal müssen leer schlucken und manchmal habe ich gedacht, hey, das kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch so viel muss durchmachen. Du bist fast gestorben bei der Geburt. Das hat natürlich auch wieder mit dieser ganzen Verwachsung zu tun, nehme ich an, oder?
Ja, man geht davon aus, ja.
Ja.
Genau, ich habe bei der Geburt, ich wurde eingeleitet, weil unser Sohn noch nicht so ganz raus wollte und lag dann 24 Stunden in den Wehen.
Lässig.
Ja, und ich habe dann auch so gedacht, eingeleitet zu werden ist schon nicht so mega schön. Also ich habe es jetzt nicht so als angenehm empfunden. Die Ärzte sind, die haben super, ich wurde sehr gut betreut und so, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und dann am Abend hieß es dann, also nachdem ich schon über 24 Stunden dort war und Wehen hatte, wurden die Herztöne von unserem Kleinen schwächer, weil es halt auch stressig war für ihn. Und der Muttermund hat sich nicht weiter geöffnet. Also es gab einen Geburtsstillstand. Und dann haben sie gesagt, dass sie uns empfehlen, einen Kaiserschnitt zu machen. Dann wurde ich in den OP gebracht, wurde vorbereitet. Das hieß dann, ja, wir kriegen dann... Es dauert eine halbe Stunde ungefähr, dann kann der Tobia, während ich quasi dann wieder zusammengeflickt werde, kann er bei mir bleiben, mein Mann auch. Also das ist alles gut, damit auch Bonding und alles stattfinden kann. Und und dann kam der Moment, wo unser Sohn dann aus dem Bauch kam und die Ärzte haben ihn untersucht, das war alles okay. Und dann hat er auch bei mir gelegen. Und dann... Hier hat eine Ärztin gesagt, hier ist auf einmal so viel Blut. Und ich dachte so, oh, okay. Kann ja sein. Das ist ja, also Bauch-OP und so ist ja alles, so ein, hat ja auch mit Blut zu tun. Und dann habe ich gemerkt, die sind so ein bisschen unruhig. Und dann hat die Ärztin gesagt, das hört nicht auf zu bluten, es kommt noch mehr Blut. Wir müssen jetzt doch andere Ärzte dazu holen. Dann wurde das immer schlimmer. Dann hieß es, ja, Mann und Kind müssen den OP verlassen. Und dann wusste ich, das ist nicht gut. Da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein.
Und du hast alles mitbekommen?
Ich habe alles mitbekommen, ja.
Ja.
Und dann kamen, ich glaube, 10 weitere Leute noch in den OP. Ich habe über, was war das jetzt, 15 Liter Ringerlösung bekommen als Ausgleich zum Blutverlust. Sie wollten mir, genau, es ist sowas wie Kochsalzlösung. Sie wollten mir eigentlich Fremdblut geben, aber das haben sie versucht zu vermeiden, auch wegen dem Stillen und wegen dem Antikörper, die entwickelt werden können, weil ich sie dann dem Kind übertragen kann und das ist halt nicht so günstig. Und dann haben sie halt gesagt, ja, ich kriege die Blutung nicht gestillt. Dann haben sie die Gebärmutter mit den Händen versucht zu massieren, dass sie sich selbst wieder zusammenzieht, weil sie ist nicht zusammengegangen. Das war das Grundproblem. Sie hat ständig die Arterien vom Bauchraum in die Gebärmutter, die haben alle weiter geblutet. Und dann haben die Ärzte gesagt, eventuell müssen wir sie in die Vollnarkose verlegen, aber wir versuchen das zu vermeiden. Und ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Krämpfe gekriegt vom Schmerzmittel und dann habe ich auch viel gezittert und dann habe ich in der Zwischenzeit so viel Blut verloren, dass die Manschette, die Blutdruckmanschette nicht mehr messen konnte von meinen Vitalwerten her. Dann musste man mir einen anderen Zugang legen. Das hat saumäßig wehgetan. Also ich habe voll geschrien, das weiß ich noch. Es hat so wehgetan. Also dann hat man quasi einen Zugang in eine Vene gelegt, um mir intravenös quasi den Blutdruck zu messen. Und die Ärztin so, ja, ich habe keine Vitalwerte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon noch am Leben, aber...
Oh, Scheibe. Wieso haben wir dich denn nicht... Wäre es nicht besser gewesen, Vollnarkose?
Okay. Man hat noch mit dem körpereigenen Widerstand geschafft, weil wenn du in die Vollnarkose gelegt wirst, dann gehen alle Venenklappen auf.
Ach so.
Und dann hieß es, der Restblut wäre dann auch noch rausgelaufen, sozusagen.
Das wäre dann wirklich
lebensgefährlich. Das wäre wirklich lebensgefährlich gewesen. Und ich habe... ich war dann nach 2,5 Stunden war ich dann fertig. Ich bin zwischendurch aber eingeschlafen oder weggedöst oder ohnmächtig geworden, je nachdem. Und ich habe die Augen zugehabt und ich wusste, also es war eigentlich mega schön, weil ich wurde so müde. Und ich wurde so müde wegen dem hohen Blutverlust. Und ich war eingeschlafen und ich dachte so, boah, okay, eigentlich kann ich jetzt einfach schlafen und ich weiß, wo ich hinkomme. Und ich weiß, dass ich dann bei Gott bin, das ist eigentlich mega schön. So.
Also bist du ruhig gewesen? Wie
ja, ja, ich war sehr ruhig schon. Und dann habe ich aber gedacht, dann habe ich mit Gott eine rechte Diskussion geführt, habe dann gesagt, dass also einerseits kann das ja jetzt nicht sein, dass du uns ein Wunderkind schenkst und dass ich jetzt eigentlich so mit meinem Leben kämpfe und dass ich meinen Sohn vielleicht gar nicht kennenlernen darf. Das, also ich war ja bis anhin recht tolerant mit Dingen, die ich nicht verstehe und sie annehmen kann. Aber jetzt hört es dann schon auf.
Mhm.
Und hab dann gesagt, das wäre so, ich will einfach meinen Sohn kennenlernen. Das kann nicht sein, dass das jetzt hier fertig ist und so tragisch enden soll. Und ich bin eingeschlafen und dann dazu mal habe ich den Song von Brandon Lake gehört, Gratitude, wo es im Refrain darum geht, komm meine Seele, lass dein Lied hören, du hast einen Löwen in deiner Lunge, der irgendwie rauspult, irgendwie so. Also das Original ist ja Englisch. Es kam mir dann in den Sinn, während ich weg war. Und ich dachte so, ja, okay, dann mache ich jetzt die Augen auf und atme.
Also wie eine Entscheidung fürs Leben.
Es war wirklich eine Entscheidung, ja. Und genau, dann bin ich wieder zurückgekommen, bin dann auf die Auffahrstation gekommen. Unser Sohn war dann auch bei mir, das weiß ich aber nicht mehr. Nur noch von Hörensagen und von Bildern. Und dann habe ich aber einen unheimlichen Durst gehabt. Das hatte ich auch im OP und ich habe gedacht, ich verdurste. Und das lag aber auch am Blutverlust. Und das war so, eine ganze Zeit war das richtig schlimm für mich, auch nach der, also im Wochenbett und so, wo ich dann noch wieder fit war. Immer wenn ich Durst hatte, habe ich gedacht, ich muss jetzt was trinken, ich sterbe sonst. Und das war wie eine Folge von dem Ganzen, weil sich das so...
Das Trauma eigentlich, oder?
Ja. Genau. Und als ich aufgewacht bin im Aufwachraum, respektiv wieder so fit war, dass ich was sagen konnte, habe ich zur Ärztin gesagt, sie hat nämlich im Computer dokumentiert und mit einer Assistentin, die dabei war im OP, hat sie dann gesagt, ja, wie viel Blut hat sie denn jetzt verloren? Hat sie jetzt 2,7, 2,8 oder doch 3 Liter. Mit den Tüchern, weil da ist ja dann auch Blut aufgesaugt worden in den Bauchtüchern und so. Ja, wir schreiben 2,8, das sollte ungefähr passen. Dann habe ich gesagt, zum Glück habe ich ja 4 Liter Blut, sagt sie. Sie haben 3,5 Liter, wenn es hochkommt.
Okay, krass.
Und da dachte ich, oh, das ist aber sehr, sehr, sehr viel Blutverlust im Vergleich, weil ich dachte, einen halben Liter Blut ist jetzt, verlieren ist jetzt nicht so schlimm. Und genau, und das ja, war recht heftig. Und ich bin 3 Tage, ich bin dann auf Intensivstation gekommen und die 3 Tage nach der Geburt waren noch ein kritischer Zustand. Und dann bin ich aber auch 4 Tage später heimgegangen.
Würdest du sagen, du hast ein Nahtoderlebnis gehabt?
Ja, ich glaube in gewisser Weise schon. Vor allem so die Entscheidung, das fand ich so eindrücklich, so okay, ich kann jetzt eigentlich entscheiden, ob ich jetzt mich entscheide, einzuschlafen und gefühlt den Weg zu gehen vom Tod sozusagen oder mich fürs Leben entscheiden. Ob es dann wirklich so gekommen wäre, dass, gell, mit die Ärzte haben ja dann immer noch ein paar Optionen offen, um einen am Leben zu erhalten, aber vom Gefühl her war das schon eine, ja.
Was hat denn das jetzt mit, hat das etwas mit dem Glauben gemacht, dass du dort auch so eine Ruhe gespürt hast? Hat das etwas verändert?
Also ganz ehrlich, ich wünschte mir, es hätte mehr und länger verändert. Also am Anfang hat es schon sehr viel verändert. Ich war mega bewusst und viel dankbarer wie sonst sozusagen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich so eine Revolution in mir, eine Glaubensrevolution, eine Revolution vom Leben. Ich weiß jetzt, was es heißt, kurz vorm Tod zu stehen und das zu überleben. Aber gell, wenn der Alltag kommt, dann kommt der Alltag wieder.
Sowieso mit Kind.
Genau.
Ja, genau.
Also ich bin immer noch sehr dankbar fürs Leben und ich bin auch dankbar um das, was passiert ist und dass ich das überlebt habe. Und auch um die kompetenten Ärzte. Das ist wirklich unglaublich. Aber diesen Frieden in mir, den ich auch während der OP hatte und allem, den kannte ich vorher schon. Also das ist was, wo mir nicht unbekannt ist. Und wo ich aber wie eine Art Richtung hatte, wenn der weg war oder wenn ich so unruhig wurde, dass ich ihn nicht mehr gespürt habe, dann weiß ich, okay, ich muss wieder mehr den Fokus auf den Glauben setzen, mehr wieder in der Gegenwart von Gott sein und wieder mit ihm enger unterwegs sein, weil das einfach das Einzige ist, was wirklich den inneren Frieden für mich sozusagen ausmacht.
Jetzt hat man dir können zuhören, da im Vis-à-vis, und hat gehört, was du alles erlebt hast, was für Tiefschläge, Schwierigkeiten, mit was du schon gekämpft hast. Und jetzt gibt es dir so viel, das spürt man richtig, wenn du Menschen kannst helfen mit deiner Musik. Warum ist das so ein Wunsch? Weißt du, du könntest dich ja auch zurückziehen ins Schneckenhaus und dich bemitleiden und bitter werden, aber du möchtest so anderen helfen. Warum ist das so ein tiefer Wunsch von dir?
Also manchmal bemitleide ich mich schon selbst und ich muss auch echt aufpassen, je nachdem, in welcher Phase ich bin. Also ich möchte nicht mich selbst bemitleiden permanent und wenig in dieser Opferhaltung bleiben, weil das bringt leider gar nichts. Man kriegt zwar Mitleid oder ein Selbstmitleid, was man wahrnimmt, aber das macht nicht gesund. Und mir hat so mein Leben bisher, auch das, was gut funktioniert hat, wo ich jetzt gesund auch bin, hat mir so gezeigt, dass wenn man den Fokus richtig setzt oder in die richtige Richtung versucht zu lenken, ich habe immer noch die Entscheidung, gesund zu denken. Wenn ich mich nur dadurch definiere, was ich alles nicht habe oder was ich nicht kann, ich erlebe das auch mit Krebspatienten, die voller Krebs sind, die wissen, dass sie sterben werden, die kommen zu mir und wir arbeiten auch vor allem an den Anteilen, die gesund sind. Weil es gibt in jedem kranken Mensch auch gesunde Anteile und die, finde ich, gilt es zu stärken und hervorzuheben. Weil heilen kann ich leider nicht.
Verena, meine letzte Frage, die ich jedem Gast immer stelle. Was gibt dir Hoffnung? Was würdest du sagen?
Musik.
Ehrlich?
Ja, zum einen, doch, Musik gibt schon Hoffnung. Musik kann ja sehr, sehr vieles auslösen, auch Hoffnung. Ja, und einfach der Glaube, so das Wissen, da ist eine höhere Macht, die weiß, wo wir uns bewegen, was gerade in unserem Leben stattfindet, was gut für uns ist. Und vor allem zu wissen, was passiert mit mir, mit meinen Liebsten, wenn irgendwas Heftiges ist, dann weiß ich einfach, wo wir aufgehoben sind. Und ja, zu wissen, Gott hat das einfach im Griff, auch wenn sich das für mich manchmal nicht so anfühlt.
Danke vielmals, Verena Barbera, fürs Erzählen, für dein Vertrauen, dass du es mitgenommen hast in deine Geschichte. Sehr beeindruckend. Danke dir vielmals.
Danke dir.
Verena Barbera, Musiktherapeutin mit Herz und Seele. Ihre Arbeit verlinken wir dir noch so gerne in den Shownotes. Danke auch vielmals für deine Unterstützung. ERF Media ist ja ein Medienunternehmen, das auf Spendengelder angewiesen ist. Nur so können wir so Podcasts mit so tollen Menschen überhaupt produzieren. Wenn du mithelfen willst, dass ein Haufen solcher Gespräche entstehen, dann findest du alles zum Spenden auch über unsere Shownotes. Danke vielmals. Auch für uns dabei sein bei dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.